Ich freue mich, euch zu sehen und dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern. Ich bräuchte das nächste Bild. Genau. Andreas und ich lieben unser gemeinsames Frühstück. Das schätzen wir sehr, das ist für uns sehr wertvoll. Und wir lesen zusammen die Losung und wir beten zusammen. Das heißt, meistens betet Andreas. Das finde ich sehr schön. Und wir genießen die Zeit. Wir tauschen uns aus, Wichtiges und Unwichtiges. Und an einem Tag war das so, dass dieses Bild, ihr versteht es noch nicht, das ist kein Wunder, dass das uns bewahrt hat davor, dass wir in Unfrieden auseinandergegangen sind, dass wir im Streit oder ja, genervt auseinandergegangen sind. Dieses Bild hat uns davor bewahrt. Und alles fing so an, dass Andreas erzählt hat, dass er am Tag vorher mit einem Kollegen über die Omega-Wetterlage gesprochen hat. Und in mir ist gleich Interesse hochgekommen, weil ich liebe Wetter. Ich habe auch eine Sturm-App auf meinem Handy. Da kann ich immer sehen, wo auf der Welt gerade irgendein Sturm ist, ein tropisches Tief, was zum Hurricane wird. Das sieht so schön aus. Ich weiß, für die Betroffenen ist das nicht so schön, aber aussehen tut das sehr, sehr schön. Und ich liebe das. Gleichzeitig war eine Stimme in mir, die gesagt hat, Lilly, frag nicht nach. Weil ich weiß auch, so sehr ich es liebe, ich verstehe es nicht. Und ich habe eine Freundin, der habe ich vor der Geografie-Examensprüfung auf Lehramt, habe ich so viele Fragen über die Winde gestellt, dass sie ganz verzweifelt und verwirrt nach Hause gegangen ist und das vor dieser Examensprüfung nicht so schön war für sie. Also die Stimme warnte mich und ich hörte mich aber sagen, Andreas, erklär mir mal die Omega-Wetterlage. Und er fing an zu erklären und ich verstand ihn nicht. Und dann habe ich ganz kluge Fragen gestellt, um genau den Kern zu kriegen, den ich nicht verstehe. Und ich habe Fragen gestellt und Andreas hat geantwortet und ich hatte das Gefühl, er redet immer nur dasselbe. Und ich habe gedacht, aber ich stelle ihn doch Fragen, weil ich es nicht verstehe. Und so nahm das so seinen Lauf. Andreas hat wahrscheinlich gedacht, was stellt die denn für Fragen? Das ist doch ganz klar, ich sage es doch ganz deutlich, warum versteht sie mich nicht? Und der Stresspegel im Zimmer wurde höher und ich wurde ärgerlich und genervt. Und Andreas war ärgerlich und genervt. Und das war richtig. Ich habe sogar gedacht, muss er nicht jetzt langsam mal zur Arbeit strücken hier? Und dann habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir so auseinandergehen. Das ist uns so wertvoll, die Zeit. Und wir gehen so auseinander und starten in den Tag voller Ärger und Grummel. Und überhaupt versteht er mich nie und sie hört mir nicht zu oder wie auch immer. Also wir können doch nicht so auseinandergehen. Und ich habe hab dann gedacht, okay, ich mal das mal auf. Und das sieht man, diese oberen Kringel. ich habe das mit den Worten, die Andreas mir gesagt hat, habe ich das aufgeschrieben und habe dazu gemalt. Und dann konnte er sehen, dass die Worte, die er gewählt hat, für mich dieses Bild ergeben haben, das nicht stimmte. Und er hat aber verstanden, dass ich ihm zugehört habe. Und er hat wirklich mit denselben Worten sein Bild darunter gemalt und ich konnte verstehen, er hatte recht, er hat das richtig gut beschrieben mit seinen Worten. Und so haben wir uns einander verstanden und ich habe endlich verstanden, was die Omega-Wetterlage ist in dem Moment. Fragt mich bitte hinterher nicht nach der Omega-Wetterlage, schon allein um des lieben Friedens willen. machen wir das nicht. Dieser kleine Streit, der hat unsere Ehe nicht bedroht, unsere Einheit in der Ehe nicht bedroht. Das, aber was ist, wenn der Bruch tiefer ist? Wenn die Themen wirklich wichtig sind und schwerwiegender? Was ist, wenn es irgendwas gibt, wo es die Einheit bedroht ist? Was macht man dann? Wie kann dann Einheit geschehen? Und was ist, wenn das hier in der Gemeinde passiert, diese Brüche, dieses Nicht-Verstehen, dieses Einander nicht begegnen und wir gehen auseinander? Und Andreas habe ich geheiratet, weil ich ihn liebe. Aber wir in der Gemeinde, wir haben uns ja nicht ausgesucht in dem Sinne, wir sind so zusammengestellt. Wie kann denn da Einheit gelingen? Und überhaupt, was ist denn Einheit eigentlich? Im Duden steht als Ganzes wirkende Geschlossenheit innere Zusammengehörigkeit. So, diese innere Zusammengehörigkeit, was ist das eigentlich? Ist das, dass wir alle das Gleiche denken, das Gleiche wollen, dass uns das Gleiche wichtig ist? Also ich denke, dass wir als Gemeinde zusammen auf ein Fundament stehen und dass wir darüber einig sein müssen, dass das schon wichtig ist. Unser Fundament ist Jesus Christus und ohne dieses Fundament kann Einheit nicht geschehen. Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wir brauchen diese Einigkeit in diesen Themen, in dem Glauben, in dem wir stehen. Aber ich denke, dass es für die Einheit in der Gemeinde noch mehr gibt, was dem fördert, was aufbaut auf diesem Grund. In der Ehe kann ich auch dieselben Ziele haben, die Kindererziehung, dass es uns gut geht und wir können trotzdem ganz wunderbar nebeneinander herleben und nicht zusammen sein. Wir können hier in der Gemeinde unsere Vision folgen, das, was wir wichtig finden. Und jeder macht sein eigenes Ding und wir sind nicht zusammen. Also was brauchen wir? Was kann diese innere Zusammengehörigkeit noch sein in der Gemeinde für die Einheit? Und ich denke, dass das ein wichtiges Wort dafür Beziehung ist, dass wir in Beziehung miteinander leben. Wir haben gehört in der neutestamentlichen Lesung von Frank, was Gott da verlangt hat. Er hat verlangt, dass die Judenchristen und die Heidenchristen eins werden. Das ist damals ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Das ist unmöglich gewesen, die Judenchristen und die Heidenchristen als ein neuer Leib, nicht tolerant nebeneinander, sondern sie sollten ein neuer Leib sein. Wie kann denn das passieren? Das ist das Unmögliche. Was verlangt Gott da? Auch die Jüngerschar von Jesus, die konnte ja unterschiedlicher gar nicht sein und trotzdem hat er sie geeint. Und ich möchte mit euch in einen Text hineingehen aus dem Alten Testament, wo Beziehung, die so wichtig ist für diese Einheit, zum ersten Mal grundlegend zerstört worden ist. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott beim Sündenfall. Und bevor ich den Text lese und wir da hineingehen, möchte ich noch einen kleinen Appell loswerden. Und zwar, ich weiß nicht, mir ist das schon ein oder andere Mal so gegangen, dass ich in der Predigt sitze, im Gottesdienst sitze und denke, ach, wenn die Person XY jetzt gut zuhört, dann ist es in meinem Leben in der Gemeinde viel einfacher. Also vielleicht geht es euch ja auch manchmal so. Ich möchte aber euch bitten, dass ihr ganz egoistisch heute seid und nur für euch hört. Und das ist gerade in dem Bezug auf Beziehung total wichtig, dass ihr für euch hört, für euer Herz. Was will Gott euch sagen? Und dann ist ja XY auch dabei. Aber das ist ganz wichtig, ist gerade bei dem Thema Beziehung. Hört für euch und macht euer Herz auf für das, was Gott euch sagen möchte. Ich lese den Text vor aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 24, ist etwas lang, aber ich lese ihn vor. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für ihr die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Und da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähern, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Ich möchte mit euch jetzt die verschiedenen Protagonisten angucken in diesem Text, in dem Bericht. Als erstes die Schlange. Sie wird als listiger als alle Tiere beschrieben und sie sät Misstrauen und zerstört Vertrauen. Sie sagt, Gott meint es nicht gut mit euch. Gott will sich selbst schützen, seine Macht. Und ihr werdet sein wie Gott. Und diese Gedanken, die kommen uns als Misstrauen auch manchmal vor. Kann es Gott wirklich noch gut mit mir meinen? So wie es mir jetzt gerade geht, mir geht es so schlecht, ich trage Leid. Meint es Gott wirklich gut? Interessiert er sich überhaupt für mich? Sondern denkt er eigentlich nur an seine Macht und Stärke? Und eigentlich möchte ich auch gerne ein bisschen entscheiden, wie mein Leben aussehen soll, was gut ist. Möchte ich mitreden. Und die Frau, sie antwortet der Schlange erst mit dem, was sie gehört hat von Gott, was sie weiß. Gott hat ihr gesagt, hört auf mich. Er hat ihr gesagt, vertraut mir. Ich will, dass ihr lebt. Ihr sollt nicht sterben. Ich will, dass ihr lebt. Und auch das wissen wir. Wir wissen das, was Gott eigentlich will und meint. Wir kennen die Verheißung. Wir wissen das, was gut ist und das, was uns sagt. Und dann steht beides nebeneinander, das Vertrauen auf Gott und das Misstrauen. Und die Frau steht vor einer Entscheidung. Und das ist das erste Thema, was ich wichtig finde für Beziehung auch, ist, dass wir Freiheit brauchen in Beziehung. Beziehung kann nur gelingen, wenn Freiheit da ist. Jede Manipulation zerstört Beziehung. Und ich denke, dass deswegen auch der Baum eingepflanzt war in den Garten Eden, weil der Mensch sich frei entscheiden sollte. Er sollte sich frei entscheiden für Gott. Und Eva stand vor dieser Entscheidung. Sie stand vor der Entscheidung, auf welche Stimme sie hört, auf die Stimme des Misstrauens oder auf die Stimme des Vertrauens. Aber sie hatte die Freiheit zu entscheiden. Und sie hat sich entschieden. Und sie findet es sehr verlockend, so sein wie Gott. Und auch da habe ich das Gefühl, dass es manchmal uns so durch die Hintertür reinschleicht, dieses Sein-Wollen wie Gott, dass wir unser Leben gestalten, dass wir auch anfangen, in der Gemeinde Dinge zu bewegen. Und vielleicht fangen wir sie auch mit Gott an. Aber manchmal kann das sein, dass die Sache mit Gott auf einmal zu meiner Sache wird. Ich habe ganz genaue Vorstellungen, wie es sein soll. Und ich möchte da voran. Und das ist doch das Logischste, was es geht, dass es so ist, wie ich es denke. Und auf einmal löst sich das von Gott und er muss mir gehorchen oder er muss mir dienen. Und das passiert manchmal ganz schnell und ganz unbemerkt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir immer wieder auch mit dem, wie wir unterwegs sind, immer wieder den Kontakt zu Gott suchen, immer wieder auch uns lösen von dem, was uns vielleicht manchmal so verwichtig ist, dass wir uns korrigieren lassen, dass wir unser Herz Gott hinhalten, dass wir uns von ihm stören lassen in dem, was wir tun, dass wir uns auf ihn ausrichten. Und dass er uns korrigieren darf. Und dann hat sie die Entscheidung getroffen, hat ihrem Mann die Frucht weitergereicht und beide essen davon. Und was die Schlange gesagt hat, ihnen werden die Augen aufgetan und so ist es passiert. Ihre Augen werden aufgetan und sie sehen, dass sie nackt sind. Sie sehen, wer sie sind ohne Gott. Ohne Gott sind sie nackt. Ohne Gott empfinden sie Scham in dieser Nacktheit. Und sie empfinden, dass sie ungeschützt sind. Und das ist das, was folgt, wenn man aus der Beziehung mit Gott herausfällt. Wenn wir uns trennen von Gott, dann sind wir nackt. Und wir sind uns dessen bewusst und schämen uns und wir wollen uns selber schützen. Und dieses selber schützen müssen, weil wir nicht mehr in der Beziehung zu Gott sind, das kostet unheimlich viel Kraft. Und dann bauen wir Mauern auf und wir versuchen die Dinge zu kontrollieren, damit wir geschützt sind und merken, wir schaffen es nicht. Und diese Kontrolle, die wir nicht ausüben können über das Leben, auch über die anderen, das hinterlässt bei mir jedenfalls Angst, wenn ich merke, ich schaffe es nicht. Und ich fühle mich einsam und hoffnungslos, wenn ich mich selber schützen muss. Und sie hören dann im Garten, dass Gott kommt. Und sie schützen sich vor Gott. Sie gehen dann hinter die Bäume. Hier kommt Gott und sie verstecken sich hinter die Bäume und zwischen ihnen ist ein großer Abstand, ein riesengroßer Graben. Da ist der Bruch ganz deutlich zu sehen, was vorher in dem Essen gar nicht richtig gemerkt wurde, wurde dann in dem Abstand zwischen ihnen und Gott ganz sichtbar. Sie schützen sich vor Gott und sie verstecken sich. Und dieses Verstecken ist etwas, was auch Beziehung stört, auch unter uns. Wir verstecken uns voreinander, wir verstecken uns auch manchmal vor uns selber und manchmal verstecken wir uns auch vor Gott. Und dieses Voreinanderverstecken passiert vielleicht dadurch, dass wir Fassaden haben, die sich begegnen. Wir zeigen nicht, was in unserem Innersten ist, wir verstecken uns. Wir verstecken uns vielleicht hinter einer Fassade von voller, als Glaubensfrau bin ich unterwegs und ich bin stark und ich vertraue auf den Herrn. Aber wie es bei mir innen drin aussieht, das zeige ich nicht. Und wenn sich so diese Fassaden begegnen, wenn wir unterwegs sind, wie kann denn der andere mich lieben, wenn er mich gar nicht sieht, wenn ich mich verstecke? Und das ist doch unser tiefster Wunsch in uns, dass wir geliebt werden, so wie wir sind, dass wir voneinander hier in der Gemeinde angenommen werden, so wie wir sind. Aber was ist, wenn wir uns gar nicht zeigen, wie wir sind? Wenn wir uns verstecken? Und wir können einander sehen, wenn wir unser Herz zeigen. Aber das ist jedes Mal ein Wagnis, denn jawohl, wenn man das Herz zeigt, kann es auch verletzt werden. Und das wird auch passieren. Aber die Frage ist, schütze ich mich durch die Fassade oder zeige ich mein Herz? Und wenn es verletzt wird, gehe ich zu Gott und lass mich von ihm schützen. Lass mich mit diesem Herzen von Gott versorgen. Lass ihn da rankommen, wo Wunden sind. Und dann kann ich auch die Gelegenheit, hat der andere erst überhaupt die Gelegenheit, mich zu lieben oder anzunehmen. Und dann kann Beziehung entstehen. Was ist, wenn wir uns vor uns selber schützen? Vielleicht wollen wir gar nicht sehen, was in unserem Innersten ist. Vielleicht bauen wir da auch zwischen unserem Herzen und uns eine Mauer. Wir wollen da gar nicht reingucken, was da ist. Vielleicht gefällt uns das nicht, wenn wir uns sehen. Und dann lenken wir uns ab und ja, kommen gar nicht in Kontakt mit uns. Und dann verstecken wir uns vor uns selber. Und wir können uns selber auch gar nicht annehmen mit den Stärken und Schwächen. Nun ist es ja so, dass es ja auch vielleicht in der Gemeinde auch erst entstehen muss, diese Offenheit dafür, einander zu begegnen. Und das heißt nicht, dass jeder allen alles erzählen muss und ich mit jedem beste Freundin sein muss, sondern einfach, dass wir uns offen und ehrlich begegnen können und dass wir Schwäche zeigen können. Und können wir in der Gemeinde eine Atmosphäre schaffen, dass die Schwächen auch gesehen werden können und da sein dürfen? Ich glaube, in unserem Kopf ist das immer klar. Na klar, dürfen wir Fehler machen. Fehler sind gut und daraus lernt man. Ohne Fehler lernt man ja nicht. Und ich bin für Fehler. Ich merke bei mir selber, ein anderer kann Fehler machen, aber ich darf keiner machen. Also ich könnte das nicht ertragen, wenn jemand zu mir sagt, na, das war richtig schlecht, Lilly. Also da muss ich schon wirklich schlucken. Und da muss ich lernen, mit meiner Schwäche da umzugehen und auch mit den Schwächen der anderen. Und Beziehung kann entstehen, wo das sein darf. Und Gott hat ja gar keine Schwierigkeit mit unseren Schwächen. Wenn Gott unsere Schwächen sieht, dann sagt er, ja, darin kann ich groß sein, da komme ich rein. Und lasst uns da von Gott an die Hand nehmen, dass wir einander in den Schwächen auch annehmen, lieben und begegnen können. Auch in der Schwäche des anderen vielleicht Gott entdecken, der auf einmal ganz stark sein kann da drin. Dass wir uns nicht mehr verstecken müssen und dass wir uns nicht schützen müssen. Und manchmal verstecken wir uns vor Gott aber auch, dass wir vielleicht denken, so wie ich bin, kann ich gar nicht hinkommen. Ich habe ja nicht genug stille Zeit gemacht. Mein Herz brennt nicht gut genug für ihn. Ich muss mein Herz erst in Ordnung bringen. Ich muss erst die Sünde rausbringen. Und ja, ich gebe sie zu Gott, aber ich muss erst mal mein Herz bereit machen, damit ich zu Gott gehen kann. Und ich glaube, das ist das, was Gott gar nicht will. Er will nicht, dass wir uns vor ihm verstecken, sondern er will, dass wir genau so kommen, wie wir sind. So, wie wir sind, dürfen wir zu ihm kommen. Und er möchte all das haben, was in unserem Herzen ist. Alle Schwäche, alles Dunkle, all das, was wir selber gar nicht sehen wollen. Und er wohnt ja schon in uns und kennt das alles zu gut. Also wir dürfen so, wie wir sind, vor Gott kommen. Und dann fragt Gott Adam und Eva, was ist denn passiert? Und warum habt ihr von dem Baum gegessen? Und der Mann sagt, die Frau sagt, die Schlange war's. Also fangen die Schuldzuweisungen an. Und Schuldzuweisung ist auch was wirklich viel Beziehung zerstört unter uns Menschen. Dass wir die Schuld den anderen zuschieben. Der andere ist schuld. Aber manchmal sagen wir auch, die Umstände sind schuld. Ich kann nichts dafür. Es war einfach so ein schwieriger Umstand. Die Umstände sind schuld. Und der Stress. Der Stress ist schuld. Es war so viel zu tun. Ich konnte dem gar nicht Herr werden. Es war einfach zu viel. Der Stress ist schuld. Manchmal sage ich auch, dass meine Vergangenheit schuld ist. Meine Kindheit ist schuld. Die hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Ich konnte gar nicht anders reagieren, weil ich bin so geworden. Ich kann nicht anders. Meine Vergangenheit ist schuld. Oder meine Enttäuschungen sind schuld, dass ich nicht mehr vertrauen kann. Die sind schuld. Und ehrlich gesagt stimmt das alles. Das ist alles wahr. Das ist wahr, dass ich das Ergebnis meiner Kindheit bin oder der Vergangenheit oder dem, was ich erlebt habe. Es ist wahr, dass der Stress und die Umstände mich zum Verhalten fordert, was ich manchmal gar nicht will. Ich weiß nicht, wer von euch Eltern ist und Kinder hat. Ich habe in den Momenten immer meine Kinder zusammengeschrien und rumgetobt, in den Momenten, wo ich überfordert war. In den Momenten habe ich einfach nur um mich geschlagen. Ja, die Situation war Stress und die war schuld. Und das stimmt. Genauso wie die Schlange Eva verführt hat, das stimmte auch. Und Eva hat die Frucht Adam weitergegeben, das stimmt auch. Aber die Frage ist, wie können wir aus diesem Spiel der Schuldzuweisung oder aus dieser Schuld überhaupt rauskommen? Es ist so wichtig, das anzugucken. Denn wenn ich die Schuld dem anderen zugebe, das ist wie so ein Ball, den ich jemand anders zuwerfe, wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ich kriege den Ball garantiert wieder zurück. Jede Schuld, die ich dem anderen gebe, kommt wieder zurück zu mir. Und dann ist das wie so ein Ping-Pong-Spiel. Hin und her geht die Schuld, immer wieder. Und ich weiß gar nicht, wenn wir in der Gemeinde, wie viele Ping-Pong-Spiele wir untereinander vielleicht haben und wie viel Kraft da verloren geht, weil wir diese Spiele am Laufenden halten, diesen Ball immer hin und her geht. Und wie kann man denn das unterbrechen, dieses Ping-Pong-Spiel der Schuldzuweisung? Das geht nur, wenn ich diesen Ball aus dem Spiel nehme, die Schuld, dass ich die Schuld zu mir nehme. Genauso wie Adam und Eva, ja, die verführt worden sind, dass sie die Schuld für ihre eigene Entscheidung zu mich nehmen, weil sie haben eine Entscheidung getroffen. Und wenn sie sie zu sich nehmen, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, die Verantwortung übernehmen für das Handeln, dann kann ich mit diesem Ball, mit dieser Schuld, kann ich dann zu Gott kommen und kann sie bei ihm abladen, weil er vergibt mir die Schuld. Und dann ist dieser Ball aus dem Spiel. Oder wenn jemand an mir schuldig geworden ist, wenn der andere tatsächlich Schuld hat, dann kann ich diesen Ball nehmen und ihm die Schuld vergeben. Dann gehe ich damit auch zu Gott. Und er hilft mir zu vergeben. Und so kann dieses Ping-Pong-Spiel untereinander aufhören. Dann ist der Ball aus dem Spiel. Und wir haben Jesus, der uns hilft, Frieden zu schließen. Danach ist, auch wenn der Ball aus dem Spiel ist, meistens noch nicht alles gut und schön. Aber dann ist überhaupt die Basis dafür da, einander wieder zu begegnen und dass wir üben und lernen, uns da zu begegnen und Verantwortung zu übernehmen. Und auch wenn ich ja meine Vergangenheit mir immer wieder die Beine stellt, dass ich zu dem geworden bin durch dem, was ich erlebt habe in der Kindheit und was danach kommt. Und ich denke, dass es ganz klar ist, da die Verantwortung zu übernehmen, dass ich kann mich nicht auf einmal ändern, sondern bin ich bereit dafür, Jesus da hineinzunehmen? Bin ich bereit, dass Jesus mir zeigen darf, wo die Wunden meiner Vergangenheit sind, die er berühren möchte und heilen möchte? Das heißt nicht, dass ich losgehe und rumpopel, sondern dass ich mit Jesus unterwegs bin und mir zeigen lasse, wo sind die Punkte, wo er mich berühren und verändern möchte. Und dafür gibt es einen Ausspruch, den ich sehr wichtig finde, von Megan Marshman. Die hat gesagt, deine Vergangenheit wird entweder Satans größte Waffe gegen dich sein oder Gottes mächtigstes Werkzeug zu seiner Ehre. Und das habe ich selber, erlebe ich das immer wieder, dass Gott diese Vergangenheit nicht auslöscht oder er möchte sie ausradieren oder ungeschehen machen und wegpacken oder es ist nicht ein Teil von mir, sondern er möchte genau das, was meine Vergangenheit ist, was mich vielleicht verletzt hat, das kann er umwandeln. Das nimmt er und wandelt es zu einem Werkzeug. Es wird nicht weggetan, sondern es ist vielleicht sogar das Größte, womit du Gott dienen kannst. Mit den Verletzungen der Vergangenheit kann er nehmen und umwandeln. Und dieses Umwandeln ist nicht einfach. Es ist total schmerzhaft. Es braucht viel Geduld und Zeit. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und es gibt viel Unsicherheit mit sich. Denn das, was ich die ganze Zeit gelebt habe, das ist ja ein Selbstverständnis von mir, eine Identität. Und auf einmal soll ich das loslassen und verwandeln lassen. Meine Identität war die ganze Zeit, mit der ich gelebt habe, ich habe nichts zu sagen. Und das, was ich sage, ist nicht wichtig. Und das war für mich ganz klar. Das heißt, wenn ich Gott dienen möchte, war für mich ganz klar, ich werde niemals predigen. Auf keinen Fall. Das war Gesetz. Das war überhaupt nicht in mein Denken drin, dass ich predige. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie es dazu kommt, dass ich jetzt hier stehe, aber es ist irgendwie passiert. Das heißt, darf Gott denn das, was du für dich als Identität nimmst, umwandeln? Ich habe seit 7 Jahren Angststörung und die ist schon so zur Gewohnheit geworden, immer noch die Angst. Die gehört schon zu meiner Identität. Ich möchte sie loswerden, aber darf Gott sie wirklich dann auch verwandeln? Gibt es irgendwann der Zeitpunkt, wo ich da raustreten darf? Und das kostet Mut, weil es schon so sehr zu mir scheinbar gehört. Und wenn ich das loslasse, was mein Leben lang zu mir gehört, mein Sein ausgemacht hat, auch wenn es mir immer wieder die Beine stellt, dann ist das Unsicherheit. Dann fühlt man sich ungeschützt, weil irgendwie ist das auch ein Schutz. Aber darf da Gott hineinkommen? Darf Jesus da an dein Herz? Und er nimmt dich an die Hand und er wird dich nicht irgendwo rumreißen, sondern er verwandelt das, wenn er dich berühren darf. Und dazu möchte ich euch einladen. Das heißt, auch die Verantwortung zu übernehmen, eine Entscheidung zu treffen, ob Gott daran möchte. Und dann ist ja noch Gott in dieser Geschichte da. Eine Geschichte möchte ich nicht sagen, in dem Bericht. Da ist auch Gott. Wir lernen so viel in diesem Sündenfall über Beziehungen untereinander und zu Gott, was die Einheit stört. Und wir brauchen Heilung und wir brauchen Gott, wenn Einheit gelingen soll. Und Gott kommt in der Kühle des Abends in den Garten. Und als ich mich vorbereitet habe mit diesem Bibeltext, dann sind mir fast die Tränen gekommen, als ich gehört habe, wie Gott gesagt hat, wo bist du? Und ich habe den Schmerz in seiner Frage gehört, wo bist du? Er kommt in den Garten und merkt, dass Adam und Eva nicht mehr in Beziehung mit ihm sind. Und er fragt, wo bist du? Weil er diesen Schmerz der Trennung fühlt. Und woher weiß ich, dass dieses Wo bist du nicht anklagend ist? Ich weiß es, weil Gott sich selber bezahlt hat dafür, dass diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Weil die Schmerzen, die Jesus am Kreuz erlitten hat, diese Schmerzen fühlt Gott in den Worten Wo bist du? Und die Frage ist, hörst du diesen Schmerz in seiner Stimme? Wo bist du, der sich sehnt nach einer Beziehung zu dir? Und was mich noch sehr berührt hat, ist, dass Gott, der ja wusste, was passiert ist, der wusste, was Adam und Eva getan haben und er wusste, was es bedeutet. Er ist nicht hingegangen und hat gesagt, so Leute, ihr habt da gegessen, ich habe es euch gesagt, das und das passiert jetzt, ihr müsst hier aus dem Paradies, ich versorge euch und ich schicke euch Jesus. Zack, 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 die Fakten, hier ist das Ziel, so wird es gemacht. Nein, Gott geht hin. Der Bruch war da, die Beziehung war zerstört und Gott geht hin und er fragt sie. Er fragt, wo seid ihr, wo bist du? Und er fragt, woher weißt du denn, dass du nackt bist, hast du gegessen, warum hast du gegessen? Das heißt, er gibt den Adam und Eva, er gibt ihnen Raum. Er gibt ihnen Raum in dieser Begegnung, er fragt. Er fragt nicht, weil er es nicht weiß, sondern er fragt, weil er in Beziehung zu ihnen müsse. Trotzdem möchte er in Beziehung sein. Und das ist was ich denke, was wir in der Gemeinde so lernen können. Manchmal wissen wir ganz genau, was der andere denkt oder warum er so handelt, wie er handelt. Und ehrlich gesagt, wir sind nicht Gott. Wir können das eigentlich nicht wissen. Wir brauchen es, dass wir einander fragen. Und wir brauchen es, dass wir einander zuhören. Das ist, finde ich, so wichtig für Gemeinschaft, dass wir wirklich fragend durch die Gegend gehen, dass wir uns Räume schaffen, wo wir einander begegnen können, wo wir einander fragen können. Was denkst du? Warum handelst du, wie du handelst? Was bewegt dich dazu? Vielleicht, dass man auch das, was der andere denkt, als total wertvoll findet und als super bereichernd für einen selber. Ich möchte wissen, was du denkst, weil es mich ergänzt, weil es mich vielleicht in meiner Welt stört, aber vielleicht erweitert. Und dass wir einander diese Räume schaffen, einander zuzuhören und zu fragen. Das finde ich ganz wichtig für uns als Gemeinde. Das liegt mir sehr auf dem Herzen, dass wir uns in echt begegnen und nicht verstecken und fragen und hören. Und wenn man jetzt wieder an dem Punkt ist, wo man denkt, ah ja, wo habe ich denn keinen Raum gehabt? Wo hat man mich denn nicht gehört? Dann möchte ich euch nochmal appellieren zu gucken, dass ihr fragt, wo könnt ihr Raum geben? Wo könnt ihr fragen? Wo könnt ihr zuhören? Dass es immer da anfängt, bei dir anfängt. Den anderen, den kann man nicht ändern. Den anderen, für den kann man keine neuen Wege gehen. Aber ihr könnt euch nehmen, euer Herz nehmen. Ihr könnt das neue Wege gehen. Ihr könnt anderen Menschen Raum geben. Ihr könnt anderen Menschen zuhören. Und ihr könnt Fragen stellen und nicht schon vorher wissen, was der andere denkt, sondern wirklich echt begegnen. Die Zerstörung der Beziehung zwischen Gott und den Menschen hat Konsequenzen. Wir haben es gehört in der Bibel, die Frau und der Mann tragen viel Leid. Sie werden aus dem Paradies vertrieben. Trennung wird Realität. Und das ist so wichtig, dass das, was wahr ist, dann auch sichtbar wird, dadurch, dass sie das Paradies verlassen müssen. Der Bruch in den Beziehungen wird auch an die Generation weitergegeben. Kain und Abel erzählen davon, wie Beziehungslosigkeit gelebt wird. Trotzdem schützt Gott Abraham. Er sorgt für einen Weg, und Eva schützt er auch, Abraham und Eva, Adam, Eva. Und er sorgt für einen Weg, dass die Beziehung wiederhergestellt wird durch Jesus. Die Zerstörung der Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist eine Realität. Aber Jesus ist auch eine Realität. Jesus ist der Weg, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir brauchen Jesus, denn durch Jesus kann ich Gottes Willen erkennen und ihm dienen. Durch Jesus muss ich mich nicht mehr verstecken, sondern darf offen und ehrlich leben und mich von ihm schützen lassen. Durch Jesus kann ich meine Identität in Gott annehmen. Durch Jesus kann ich Verantwortung für mein Handeln übernehmen und mit meiner Schuld zu Gott kommen und ich kann Vergebung leben. Mit Jesus werde ich sprach- und hörfähig, weil ich in der Nachfolge von ihm lerne und er mir Würde gibt. Jetzt noch ein paar Fragen zum Schluss. Einheit hat ihren Ursprung in unserer Beziehung zu Gott. Sie prägt und bestimmt unser Miteinander und in Jesus kann diese Einheit gelingen. Jetzt ist die Frage, Gott ruft dich in eine Beziehung zu ihm. Er ruft, wo bist du? Er ruft deinen Namen. Lilly, wo bist du? Und was wirst du ihm antworten? Nimmst du das Angebot an und lässt Jesus an dein Herz? Nimmst du das Angebot an und lässt mit Jesus deine Beziehung heilen, auch in der Gemeinde? Suchst du, ja, so ähnlich wie bei diesem Frühstücksbild, suchst du Wege, wie man einander versteht, dass man nicht so auseinandergeht? Und kannst du dich dafür entscheiden, als Teil der Gemeinde in Einheit leben zu wollen? Und in Gott können wir als Gemeinde eins sein, als Einheit leben. Und lasst uns Gott doch so zusammenfügen. In dieser Einheit und Liebe zueinander spiegeln wir die Liebe Gottes wider. Diese Liebe ist eine starke Leuchtkraft in unserer Umgebung. Und wir können zwar einzeln Leuchttürme sein in den Gebieten, wo wir sind, aber als Gemeinde können wir nur ein Leuchtturm sein und die Vision erfüllen, wenn wir in Einheit verbunden sind. Denn Gottes Liebe strahlt, berührt und rettet. Amen. Bevor Frank die Anleitung zum Abendmahl gibt, möchte ich euch noch einladen, einen Moment stille zu sein, um zu gucken, wo hat Gott euch vielleicht angesprochen. Und dieses Abendmahl ist so wichtig für diese Einheit, weil wir da wirklich diese Verbindung oder die Heilung der Beziehung zwischen Gott und uns durch Jesus schmecken können. Wir können sie trinken, wir können sie essen, wir können sie in uns aufnehmen. Und lasst uns jetzt eine Zeit der Ruhe haben, damit wir das Abendmahl dann annehmen können.